Ihr dürft gerne mit mir aufschlagen, Apostelgeschichte 1, die Verse 1 bis 8. Den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig, durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen nicht, von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Ich bete gern noch mit uns. Unser Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Bibel, dass du auch heute und jetzt noch zu uns dadurch sprichst. Ich bitte dich, dass du unsere tauben Ohren öffnest und unsere müden Herzen anrührst. Amen. Stellt euch mal vor, wir hätten die Apostelgeschichte nicht in der Bibel. Es würde einfach nach den Evangelien aufhören, nach dem Lukas-Evangelien und den anderen Evangelien. Dort gibt Jesus den Missionsbefehl weiter, sagt zu ihnen, sie sollen taufen und lehren, alles, was er ihnen beigebracht hat. Und dann lesen wir am Ende vom Lukas-Evangelium, und so blieben in Jerusalem und beteten. Und dann wäre das Ganze vorbei. Und dann würden die Briefe kommen. Da würde uns doch gewaltig was fehlen. Ich würde mich fragen, ja, wie haben sie den Auftrag jetzt umgesetzt von Jesus? Wie sind die ersten Gemeinden entstanden? Wie haben das die ersten Christen gemacht? Und vor allem, irgendwas müssen sie ja richtig gemacht haben, weil wir heißen ja heute noch Christen. Wir glauben heute noch an Jesus Christus und glauben an das, was Jesus gesagt hat und gelehrt hat vor über 2000 Jahren. Also irgendwas muss ja funktioniert haben. Und wie sie das gemacht haben und wie sich das ausgebreitet hat, das lesen wir eben in der Apostelgeschichte. Darum ist die Apostelgeschichte wirklich ein sehr, sehr wertvoller Schatz in unserer Bibel. Wenn wir mal so den Stand von dem Christentum nach der Auferstehung oder nach der Himmelfahrt betrachten, dann kann man Folgendes feststellen: Das Christentum hatte menschlich gesehen nichts zu bieten. Es hatte kein Geld, keine bewährten Führungspersönlichkeiten, keine technischen Hilfsmittel für die Verbreitung vom Evangelium. Es stand vor enormen Hindernissen, es war völlig neu. Und für nicht wiedergeborene Menschen war es total unverständlich. Und sie waren von Anfang an mit heftigsten Anfeindungen und Verfolgungen ausgesetzt. Wie also konnte sich das jetzt ausbreiten bis heute? Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte ist ja von Lukas verfasst. Lukas, der auch das Evangelium, das Lukas-Evangelium verfasst hat, der nennt es auch in den ersten Versen. Er sagt, den ersten Bericht habe ich verfasst. Also damit meint er das Lukas-Evangelium. Und jetzt schreibt er weiter. Er macht quasi eigentlich nahtlos dort weiter, wo er im Lukas-Evangelium aufgehört hat. In seinem ersten Bericht macht er jetzt weiter in der Apostelgeschichte. Lukas, der Arzt, und er schreibt an Theophilus, und wir sehen hier Und auch schon in unseren Versen, wir sehen hier, wie die erste Gemeinde den Auftrag umgesetzt hat. Jesus gibt ihnen ja eine Anweisung. Eigentlich ist eher eine Feststellung, die Jesus hier gibt in Vers 8, weil er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und dieser Auftrag gilt auch noch für uns heute als Gemeinde. Wir wollen uns heute drei Punkte miteinander anschauen. Der Auftrag der Gemeinde basiert auf einer tiefen Überzeugung. Die Verse 1 bis 3 gründet sich in der Kraft des Heiligen Geistes, die Verse 4 bis 8a. Und der Auftrag der Gemeinde besteht in ihrem Zeugnis. Der erste Punkt, der Auftrag der Gemeinde basiert auf einer tiefen Überzeugung. Lukas war es nochmal wichtig zu betonen, dass er den ersten Bericht verfasst hat über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Und er sagt in Vers 3, sagt er, ihnen erwies er sich auch, also den Jüngern und den Menschen, denen er sich gezeigt hat, auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen. Und auch im Lukas-Evangelium, in den ersten Versen, Verse 1 bis 4, verwendet er immer wieder Wörter, um deutlich zu machen, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass er wirklich gelebt hat. Er sagt so Dinge wie, ich habe doch den ersten Bericht über die Tatsachen abgefasst, die unter euch völlig erwiesen sind. Er spricht von Augenzeugen und davon, dass er den Dingen genau nachgegangen ist, damit du, schreibt er dann in Vers 4 im Lukas-Evangelium, ersten Kapitel, dem Theophilus, damit du die Gewissheit der Dinge hast, in denen du unterrichtet worden bist. Also ihm war es extrem wichtig, auch hier in der Apostelgeschichte nochmal festzuhalten, dass es wirklich der historischen Tatsache entspricht, dass Jesus gelebt hat, dass er gestorben ist, dass er wieder auferstanden ist. Und auch Paulus ist das an anderer Stelle wichtig. In 1. Korinther Kapitel 15 lesen wir davon, dass Paulus sagt, dass die Auferstehung von Jesus die Grundlage für unseren christlichen Glauben ist. Ohne die, wenn das nicht wahr ist, dann ist unser kompletter christlicher Glaube umsonst. Also, es ist wichtig für den Auftrag an die Apostel, die Jesus damals gegeben hat, dass sie eine tiefe Überzeugung haben. Und um von etwas überzeugt zu sein, dann muss man natürlich auch die Dinge und die Wahrheiten kennen, von denen man überzeugt sein soll. Und darum ist auch noch heute für uns als Gemeinde wichtig, dass wir die biblischen Wahrheiten kennen und dass wir die biblischen Wahrheiten auch lehren. Dass wir uns anschauen, was sagt die Bibel zum Thema Sünde? Was sagt die Bibel über uns Menschen? Was sagt die Bibel über Gott, über die Hölle, über das Gericht, über Bekehrung? Wenn wir diese biblischen Wahrheiten nicht kennen, wovon sollen wir dann Zeuge sein? Vielleicht sagst du dir, ja, ich kann ja Zeuge sein, auch in meinem Alltag, von irgendeinem übernatürlichen Erlebnis in meinem Leben, von einer übernatürlichen Heilung oder wie Gott mir materiellen Segen geschenkt hat oder einen Ehepartner geschenkt hat. Aber was ist, wenn du dann mit jemandem sprichst, dem das nicht zuteil wird, dieser Segen? Lukas spricht hier nicht von Erlebnissen, sondern er spricht hier von dem, was Jesus getan und gelehrt hat. Davon sollen wir Zeuge sein. Davon sollen wir überzeugt sein. Und so gibt es eine enge Verbindung zwischen der Lehre innerhalb einer Gemeinde und dem Zeugesein nach außen hin als Gemeinde. Der Auftrag der Gemeinde beginnt nicht erst mit dem Rausgehen, auf die Straße gehen oder ins Ausland oder sonst oder in den Alltag oder sonst irgendwohin, sondern er beginnt schon innerhalb der Ortsgemeinde mit den biblischen Wahrheiten, die gelehrt werden. Wie bei den Aposteln auch. Die Aposteln waren, sie kannten die Wahrheiten. Sie waren selber mit Jesus unterwegs. Sie waren Augenzeugen von dem, was Jesus gesagt hat, was er getan hat und was er gelehrt hat. Und es war wichtig für ihren Auftrag, dass sie diese Wahrheiten kennen. Also der Auftrag der Gemeinde basiert auf einer tiefen Überzeugung von biblischen Wahrheiten, von dem, was Jesus gesagt hat und was er gelehrt hat. Wenn wir diese jetzt haben, wie geht's dann weiter? Wie werden wir jetzt von bloßen Überzeugten zu Zeugen von Jesus? Lukas schreibt, durch den Heiligen Geist. Und darum auch der zweite Punkt, der Auftrag der Gemeinde gründet sich in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben jetzt diese Jünger, und ich betone ganz bewusst, diese Jünger den Auftrag jetzt umgesetzt, weil diese Jünger waren kleingläubige, schwache, von Versagen gekennzeichnete Männer. Sie sind nicht wach geblieben, als Jesus ihnen das gesagt hat. Sie haben nicht zugehört, als er von seiner Auferstehung, von seiner Kreuzigung gesprochen hat. Sie haben ihm Wunder nicht zugetraut. Sie sind weggerannt, sie haben ihn sogar verleugnet. Bei der letzten Konferenz in Waiblingen und Vaihingen wurden uns ja so ein bisschen die Jünger vorgestellt. Der Thomas, der gezweifelt hat, und der Petrus, der Jesus verleugnet hat und von einem schlechten Gewissen geplagt wurde und aufgefressen wurde. Und genau diese Jünger, genau diese Männer sollen jetzt Zeugen sein für Jesus. Jesus erwählt sich genau diese Jünger, lesen wir im Vers 2. Und Jesus kennt diese Jünger. Und er weiß, wer diese Männer sind, wen er da vor sich hat. Er kennt ihre Schwachheiten und er kennt ihr Versagen. Und darum sagt er ihnen, sie sollen in Jerusalem warten. Sie sollen so lange in Jerusalem warten, bis die Verheißung auf euch gekommen ist. Und damit meint er den Heiligen Geist. Lukas schreibt ja im Vers 1, dass er den Bericht über alles verfasst hat, was Jesus anfing zu tun. Und jetzt wird das Werk von Jesus durch den Heiligen Geist fortgesetzt. Und der Heilige Geist gebraucht dazu uns Menschen, uns als Gemeinde. Wenn wir mal das Verhalten der Jünger anschauen, wenn wir mal schauen, wie uns die Jünger vorgestellt werden in den Evangelien, wenn wir Matthäus, Markus, Lukas, Johannes lesen, da lesen wir, habe ich schon erwähnt, von Männern, die von Versagen geplagt waren, die von Ängsten geplagt waren, die Jesus verleugnet haben, die weggerannt sind. Und was lesen wir jetzt in der Apostelgeschichte von diesen Männern? Diese Männer, die mutig das Evangelium verkündigen, die unter größten Verfolgungen, Anfeindungen und Kämpfen und das Evangelium verkündigen von Jesus. Wie kommt also dieser Unterschied zustande? Der Unterschied von diesen Jüngern aus den Evangelien hin zu denen, die wir jetzt kennenlernen in der Apostelgeschichte. Durch den Heiligen Geist, durch die Verheißung. Dieser Unterschied kommt durch den Heiligen Geist, den sie jetzt empfangen haben. Und genau darum sollen sie auch in Jerusalem warten. Das Warten ist also sehr, sehr wichtig, damit sie den Heiligen Geist empfangen, um ausgerüstet zu sein für den Dienst, damit sie wissen, es ist nichts, was sie selbst tun können, sondern sie müssen es empfangen. Und es erinnert sie an ihre Schwachheit. Und es ist wichtig, dass sie nicht nur die tiefen Überzeugungen, die Wahrheiten kennen und gekannt haben, sondern sie mussten überwältigt sein von dem, was sie da hören, was sie da kennen. Wenn wir oder du persönlich oder wir als Gemeinde diese Tatsachen nur kennen, rein rational und das ein reines Kopfwissen bleibt, dann fehlt uns was. Und wenn wir den Heiligen Geist nicht haben, dann fehlt uns eine tiefe Empfindung darüber, was Jesus wirklich für uns getan hat. Wenn uns der Heilige Geist fehlt, dann werden wir niemals ergriffen sein von dem, was wir in der Bibel lesen, und werden wir niemals fähig sein, das Ganze auch umzusetzen. Also der Auftrag der Gemeinde gründet sich in der Kraft des Heiligen Geistes. Es ist wie mit einem leckeren Kuchen. Wenn wir einen Kuchen sehen und da hinten vielleicht einen Kuchen stehen sehen, steht jetzt heute keiner da, aber stellt euch mal vor, da würde ein Kuchen stehen und wir wissen ja, der Kuchen, der schmeckt bestimmt sehr, sehr lecker. Und ich weiß, der Kuchen schmeckt lecker, weil ich schon viele Kuchen von demjenigen probiert habe. Aber wenn wir nicht selber reinbeißen und es selber probieren, dann bleibt es ein reines Kopfwissen. Und wenn wir selber reinbeißen, dann werden wir überwältigt sein von dem Geschmack. Und die Jünger, die haben Jesus geschmeckt. Die Jünger waren überwältigt von dem, was Jesus getan hat, was er gelehrt hat. Und das kam durch den Heiligen Geist. Und so ist auch heute, jeder Mensch kann die Bibel lesen. Jeder Mensch kann die Erzählungen aus der Bibel als historischen Fakten anerkennen, daran glauben, dass es einen Gott gibt, aber ohne den Heiligen Geist wird es ein bloßes Kopfwissen bleiben. Niemals wird so ein Mensch begreifen, dass er Erlösung nötig hat von seinen Sünden, dass alle Menschen ohne Jesus tot sind, tot in ihren Sünden und Übertretungen. Ohne den Heiligen Geist kann so jemand nie verstehen, dass das Verdammungsurteil der Sünde auf ihm liegt und er Jesus Christus braucht. Darin gründet sich der Auftrag der Gemeinde, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und nur dann sind wir überwältigt von diesen tiefen Überzeugungen, die wir haben. Wenn hier nicht der Heilige Geist wirken würde am Sonntagmorgen, dann wären meine Worte sinnlos. Dann könnten wir auch irgendwo in einen Kegelclub gehen oder sonst wohin Sonntagmorgens, um Gemeinschaft zu haben. Aber bei uns hier wirkt der Heilige Geist durch die Predigt, durch die Lieder oder durch die Gespräche, die wir haben. Also wichtig für den Auftrag ist, dass wir den Heiligen Geist haben als Gemeinde und ganz persönlich als Gemeindemitglied. Wir lesen in Vers 5 davon, von der Taufe des Johannes, dass die Jünger aber mit dem Heiligen Geist getauft werden. Die Taufe von dem Johannes, das war eine Taufe, deren Vollendung noch bevorstand. Durch Jesus, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und das sagt er ihnen in Vers 5. Und wie reagieren die Jünger? Wie hättest du reagiert? Was hättest du gesagt? Auf diese Ankündigung, bleib in Jerusalem, bis die Verheißung gekommen ist. Ich hätte vielleicht gesagt, ja, wann kommt die Verheißung genau? Wie lange soll ich warten in Jerusalem? Wie geht das Ganze vonstatten? Wie sieht es dann aus? Wo soll ich dann hingehen? Und was fragen die Jünger? Die Jünger fragen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Das klingt erstmal völlig aus dem Zusammenhang gerissen, was sie da fragen. Aber sie kannten die alttestamentlichen Prophetien. Sie wussten, was die Propheten über den Messias gesagt hatten. Sie wussten, Jesus ist der Messias. Davon waren sie überzeugt und überwältigt. Und sie wussten, okay, das ist der Messias. Die Propheten haben aber auch von einem Königreich gesprochen. Wo ist jetzt also das Königreich? Jetzt muss der Messias doch sein Königreich aufrichten, wo wir in Wohlstand und in Frieden leben. Was ist also mit dem Königreich von Jesus? Wo ist es heute? Das Königreich von Jesus ist schon da. Das hat Jesus selbst mehrmals bezeugt. Er hat gesagt, in Matthäus 12, Vers 28 lesen wir, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Also seitdem Jesus hier auf der Erde ist, ist das Reich Gottes schon zu uns gekommen. Das erste Mal kam Jesus als der leidende Gottesknecht mit einer Dornenkrone und das zweite Mal wieder wird er wiederkommen mit einer richtigen Krone. Und dann erfüllt sich der zweite Teil der Verheißung, dass seine Kinder in Ewigkeit bei ihm verbringen werden. Auch wenn es um uns herum oftmals nicht danach aussieht, wenn wir in den Nachrichten schauen, die Weltgeschichte sehen von Kriegen und sonstigem Leid lesen, dann fragen wir uns schon manchmal, ja, wo ist das Königreich? Aber wir dürfen wissen, Jesus hat schon gesiegt. Und eines Tages wird es für alle sichtbar werden. Aber wir leben jetzt in dieser Spannung und Jesus lässt auch seine Jünger zurück in dieser Spannung. Welcher König macht denn das? Lässt sein Volk zurück, sein Königreich, das er gerade am Aufbauen ist, lässt sein Volk seine Jünger zurück, verschwindet einfach. Und er sagt sogar, Jesus sagt in Johannes 16, Vers 7, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Wie soll das gut sein für die Jünger, wenn Jesus jetzt geht, der König geht? Er sagt hier in dem Vers auch weiter, es ist gut für euch, dass ich hingehe, weil wenn ich nicht hingehe, kommt der Beistand, der Heilige Geist nicht zu euch. Es ist besser, wenn der Heilige Geist bei euch ist, weil durch den Heiligen Geist kann Jesus jetzt überall, an jedem Fleck der Erde, in jedem Gläubigen allgegenwärtig sein, zu jeder Zeit, in jedem Moment. Darum ist es besser für die Jünger, dass Jesus geht und besser auch für uns. Also der Auftrag der Gemeinde wäre ohne den Heiligen Geist nicht möglich. Und der dritte und letzte Punkt, der Auftrag der Gemeinde gründet sich letztendlich oder besteht in ihrem Zeugnis. Ich lese nochmal den gesamten Vers 8. Da lesen wir, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samaria und bis ans Ende der Erde. Hier steht, ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht, wenn ihr alles richtig macht oder ihr müsst euch anstrengen, meine Zeugen zu sein, sondern ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist das logische Ergebnis, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, wenn wir den Heiligen Geist haben. Und der eigentliche Zeuge für Jesus ist der Heilige Geist. In Johannes, ebenfalls in Johannes 15, Kapitel 26 und 27 lesen wir das. Da sagt Jesus, so wird der, also der Heilige Geist, von mir Zeugnis geben. Und in Vers 27, und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Welche Menschen gebraucht er? Zuerst waren es die Apostel, die 11 Apostel. Und noch eine weitere Anzahl an Aposteln, es war eine bestimmte Anzahl an Aposteln, die hat es auch nur einmal gegeben im Sinne der Apostel und dieser Auftrag ging an die Apostel aus der Apostelgeschichte. Sie hatten noch keine Nachfolger nach ihrem Tod. Und sie haben selbst das bezeugt, was sie gesehen, was sie erlebt, was sie gehört haben, in der ganzen damals bekannten Welt. Wir lesen hier in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Erde, wo die Heiden leben. Für die Juden war das ein Ort, wo man niemals hingeht, dort wo die Heiden leben. Aber genau an diese Orte werden sie geschickt. Und genau diesen Auftrag setzen sie in der Apostelgeschichte um. Das ist quasi wie so der Trailer zur Apostelgeschichte. Die Orte, die verschiedenen Orte, die begegnen uns in der Apostelgeschichte auch wieder. Und den Auftrag von Jesus setzen sie um. Sie setzen den Auftrag von Jesus auf einzigartige Weise um. Durch Zeichen, durch Wunder, durch Heilungen. Die Apostelgeschichte, die stellt eine heilsgeschichtliche Ausnahmesituation dar. Es gilt nicht als Lehrbeispiel, wie Mission heute aussehen muss. Und wir und du bist heute auch kein Apostel mehr im Sinne der Apostelgeschichte. Gilt der Auftrag jetzt für uns heute nicht mehr, für dich persönlich als Gemeinde? Natürlich doch. Der Titel heißt ja auch der Auftrag für uns als Gemeinde. Wir lesen das an anderer Stelle, aber wir sind als Gemeinde auferbaut, das lesen wir in Epheser Kapitel 2 ab Vers 19, sind wir als Gemeinde auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten und Jesus selbst ist natürlich die erste Grundlage. Dann kommen die Apostel, die Propheten und dann die Gemeinde. Wir sind auferbaut auf der Grundlage, die die Apostel gelegt haben. Und wir sind heute keine Apostel mehr, im Sinne der Apostelgeschichte. Unsere Taten werden auch nicht mehr als Gottes Wort aufgeschrieben, so wie damals. Trotzdem gilt der Auftrag auch noch für uns heute. Das wird deutlich an der Waffenrüstung Gottes in Epheser Kapitel 6, die wir als Christen haben, wo es heißt, dass wir unsere Füße sollen gestiefelt sein mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium. Also auch wir, auch du persönlich darfst noch Zeuge sein für das, was Jesus getan hat und was er gelehrt hat. Wir können gar nicht anders als Zeuge zu sein. Und Zeuge, wir haben vorhin auch schon Beispiel gehört von Nani, der es erzählt hat, können wir durch ganz praktische Taten tun, aber auch, und das war auch die Hauptsache, die die Apostel getan haben, durch die Verkündigung von Gottes Wort, sei es in der Gemeinde oder im persönlichen Gesprächen. Wir lesen das auch in der Apostelgeschichte, zum Beispiel Apostelgeschichte Kapitel 8, Vers 12, wo es heißt, Philippus verkündigt das Evangelium in Samaria. Apostelgeschichte 19, Paulus verkündigt das Evangelium in der Synagoge von Ephesus. Apostelgeschichte 20, Vers 25, Paulus verkündigt das Wort Gottes an die Ältesten in Ephesus. Also der Schwerpunkt auch in der Apostelgeschichte lag in der Verkündigung von Gottes Wort. Ja, und auch für uns heute, und damit möchte ich abschließen, für uns heute als Gemeinde und auch für uns persönlich gilt heute, dass wir Zeugen sein dürfen für Jesus Christus. Wenn wir den Heiligen Geist haben, dann können wir gar nicht anders, als Zeuge zu sein für Jesus Christus. In unserer direkten Umgebung, unserem Arbeitsplatz oder in der Schule oder in der Nachbarschaft, aber auch unter anderen Kulturen in unserem Land, unter Flüchtlingen oder auch im Ausland, in den verschiedenen Ländern unserer Welt. Wir haben als Gemeinde einen Auftrag, und das ist, Zeuge zu sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und dazu ist wichtig, dass wir eben wissen, was hat Jesus getan, was hat er gelehrt, dass wir diese Wahrheiten kennen und auch weitergeben innerhalb der Gemeinde. Und ohne den Heiligen Geist wäre unsere Arbeit sinnlos, wären unsere Worte, unsere Taten sinnlos. Der Heilige Geist muss dadurch wirken und in uns wirken. Und dann können wir letztendlich Zeuge sein für Jesus Christus. Ich bete noch mit uns. Unser Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns nicht alleine gelassen hast jetzt in dieser Welt, sondern dass du uns den Beistand geschickt hast, den Heiligen Geist. Und du wirkst auch heute noch mit demselben Heiligen Geist, mit dem du auch in den Aposteln damals gewirkt hast. Wir dürfen staunen und lernen von ihnen, wozu du sie befähigt hast. Und wir dürfen auch darauf vertrauen und wissen, dass du auch uns heute noch befähigst, dazu durch den Heiligen Geist Zeugnis von dir zu geben. Ganz egal, wo das ist, in unserem persönlichen Umfeld, in dem Arbeitsplatz, in unserem Alltag oder in der Nachbarschaft. Ich danke dir, dass du uns dazu gebrauchst. Und ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du eines Tages wiederkommst und dass es dann für alle sichtbar wird und wir dann in Ewigkeit bei dir verbringen dürfen. Amen.